Ich habe diese Woche vorbereitend auf die Osterferien, auf die Osterzeit mit meinen Schülern ein Quiz gespielt. Ein Quiz mit 40 Fragen. Das würde heute den ganzen Gottesdienst füllen. Deshalb habe ich nur ein paar Fragen rausgenommen und bitte dazu einige Freiwillige. Ja, so freiwillig war das jetzt nicht. Den Tobi und den Thomas, sehr kompetente Leute, Studenten nach vorne. Um mit mir etwas abgeänderter Form Wer wird Trillionär zu spielen. Ja, wie gesagt, die Fragen sind an sich ganz einfach. Wir fangen ja gleich zum Warmwerden mit der ersten an. Nein, das war so einfach, das hättet ihr auch gewusst. Was feiern wir Ostern?
Auferstehung Jesu.
Ganz einfach. Das hätten wahrscheinlich die meisten gewusst. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich beim nächsten nicht den gleichen Fehler mache. Ja, das geht noch. Jetzt warten wir mal. Wie heißt die Woche vor Ostern? Osterwoche, Karfreitagswoche, Karwoche oder Leidenswoche? Also, Thomas, wenn du es gar nicht weißt, darfst du dich einmal mit Tobi beraten, aber nur einmal. Das ist sozusagen der Joker.
Ja, das ist doch, also irgendeine Woche heißt Karwoche. Ich weiß nicht, ob es die Woche vor Ostern ist oder die Woche Osterns. Aber ich glaube, es ist die Karwoche.
Also, du könntest dich absichern, aber wir gucken mal rein. Es ist die Karwoche. Sehr schön. Die nächste Frage. Was feiern wir an Palmsonntag? Tobi, du bist dran. Tempelweihfest, Einzug Jesu in Jerusalem, Kreuzigung Jesu oder Auferstehung Jesu?
Also ich tippe mal auf B wegen den Palmen und so, das ganze Volk da auf den Boden geschmissen hat und die Klamotten, wo Jesus da auf den Esel eingezogen ist. Aber ich bin mir nicht sicher, darf ich mich auch mit Thomas beraten? Als Joker?
Also jetzt ist es schon zu spät, das macht man immer davor. Aber du hast recht, es ist B. Wann, vielleicht so als Zusatz, wann ist denn der Palmsonntag? Wann feiern wir Palmsonntag? Jetzt müsst ihr ein bisschen rechnen. Jetzt haben wir nächste Woche Ostern.
Heute.
Richtig, heute ist Palmsonntag. Die nächste. Woher kommt das Grün im Gründonnerstag? Kommt es, ich glaube, hier muss ich klicken, ersten Pflanzen des Frühlings daher oder weil alles blüht oder vom alten Wort greinen gleich weinen oder weil Jesus hier seine Kirche gründete. Thomas, du bist dran, als Geschichtsprofi.
Also B schließe ich aus, genauso wie A ist ja quasi das Gleiche. Ich würde fast auf C tippen, weil das so abwegig klingt. Das passt irgendwie nicht rein, aber ich weiß es nicht.
Okay, wir loggen C ein. Genau, vom alten Wort greinen gleich weinen. Und damit wir auch klarstellen, warum es so heißt, gleich die nächste Frage an Tobi. Was feiern wir denn Gründonnerstag? Die Auferstehung des Lazarus, Jesus Besuch beim Zöllner Zachäus, Gerichtsverhandlung über Jesus oder das letzte Abendmahl. Also denken, man kann denken, man kann ausschließen. Wir befinden uns in der K-Woche, erinnere ich nochmal.
Also ich denke mal, es ist D, das letzte Abendmahl.
Genau, das feiern wir ja auch diesen Donnerstag. Es ist das letzte Abendmahl. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob noch eine Frage kommt. Ja, zum Schluss, warum heißt der Karfreitag Karfreitag? Im Mittelalter durften an diesem Tag keine Wagen fahren oder von Cara gleich Trauer, Klage oder von Cardo gleich Herz oder D. Karl hieß der Soldat, der Jesus gefangen nahm.
Ich berate mich erstmal. Darf ich doch?
Oder? Ja, natürlich. Ja, es ist manchmal ganz gut, so einen Überblick über die Woche zu bekommen. Wir kennen die Begriffe an sich. Wir haben ja auch in der Einleitung schon den Plan gehört, Donnerstagabendmahl, Freitag erinnern wir uns an Jesu Tod. Aber so die Begriffe, die sonst auch im Kalender stehen, das so zuzuordnen, ist manchmal doch nicht ganz einfach. Und da dachte ich, dass das doch ganz gut reinpassen würde, das so als Überblick mal nochmal in Erinnerung gerufen zu bekommen. Heute ist Palmsonntag und dazu gibt es auch einen ganz guten Text in Matthäus 21 ab Vers 6 bis Vers 11. Den möchte ich gerne zusammen lesen. Matthäus Kapitel 21 ab Vers 6 bis 11. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrien: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Jesus kommt nach Jerusalem und wird vom Volk eigentlich sehr feierlich, sehr pompös empfangen. Kleider, Palmzweige werden auf den Boden geworfen und man freut sich über denjenigen, der da gerade so ganz schlicht eigentlich auf dem Esel dahergeritten kommt. Die Menge ruft sogar: Hosianna dem Sohn Davids. Dieser Ausspruch Hosianna bedeutet eigentlich so ursprünglich: Rette doch oder hilf doch, rette uns. Also ein Hilferuf. Im Laufe der Zeit hat sich das jedoch in der jüdischen Liturgie etwas anders entwickelt und daraus ist so ein Jubelruf geworfen. Und das Volk benutzt diesen Ausruf sozusagen als Willkommensgruß. Aber es ist auf jeden Fall noch viel mehr. Dadurch, dass dieses Hosianna in Verbindung mit dem Sohn Davids und, wie es weiter heißt, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn steht, empfängt das Volk sozusagen den Messias, den Retter höchstpersönlich. Natürlich stellt sich die Frage, ob diesem Volk diese Bedeutung, die sie da gerade so ausrufen, so bewusst ist. Wir lesen ja in Vers 4, dass sie ihn nachher, als sie dann erklären sollen, wer das ist, einfach nur als Propheten ausgeben. Und wir wissen auch, dass es nicht Jahre, auch nicht Monate, auch nicht Wochen, sondern wenige Tage gebraucht hat, bis genau dieses Volk Jesus verurteilte und Jesus kreuzigte. Für wen hielt das Volk oder die Menschen Jesus also wirklich? Zwei falsche Vorstellungen, die ich heute so ein bisschen betrachten möchte und mitgeben möchte, will ich mal kurz betrachten. Zum einen war das Jesus als Brotgeber und zum anderen Jesus als moralisches Vorbild. Jesus nur ein Brotgeber. Jesus hatte, wir kennen die Geschichte, die Speisung der 5000, hatte mit zwei Fischen und fünf Broten eine ganze Menschenmenge satt gemacht. Und die Leute waren begeistert. Sie waren so begeistert von ihm, dass sie ihn zum König krönen wollten. Zum König, sie waren ja zu der Zeit unter der römischen Herrschaft, zum König, der sie vielleicht aus dieser römischen Unterdrückung befreien würde. Der ihre Probleme lösen würde, der sie für immer satt machen könnte, wo es gar keine Hungersnot mehr gäbe. Und Jesus hat sich nicht darauf eingelassen. Jesus zieht sich zurück, Jesus geht zum Beten auf den Berg. Wenn ich das so mit uns attraktionslustigen Menschen vergleiche, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir recht ähnlich sind. Wir sind scharf auf das Besondere, auf das Wunder, auf die Heilung. Etwas, wo was passiert, das wollen wir sehen. Und wir Menschen sind dazu dann auch so manchmal, dass wir so Kirchen besuchen, wo das Besondere auch da ist. Die Frage ist dann bloß, geht es da noch um Jesus? Steht da Jesus selbst noch im Mittelpunkt? Oder geht es uns um die Handlung, um das Besondere Erleben? Denn was nützt es uns, wenn wir gesund sind, wenn wir satt sind, wenn wir sorglos sind und doch am Ende uns der Sinn im Leben fehlt, die Hoffnung fehlt, die Perspektive fehlt? Deshalb war für Jesus nicht in erster Hinsicht Wunder und Menschen satt zu machen und so große Zeichen wichtig, sondern ihm war wichtig, das Leben und die Rettung des einzelnen Menschen. Das stand für Jesus immer an erster Stelle. Für andere war Jesus ein moralisches Vorbild. Viele Menschen können gut, heutzutage auch gut damit leben, dass Jesus ein besonderer und vorbildlicher Mensch gewesen ist. An dieser Aussage, würde ich mal behaupten, stört sich heutzutage auch keiner. Bei dem, was Jesus sagte, was Jesus lebte, findet sich für jeden etwas. Ob er konservativ ist, ob er liberal ist, ob er Kommunist ist, da kann man von Jesus was lernen, würde jeder sagen. Und dass vielleicht auch das Christentum die Grundlage unseres Abendlandes ist, da würde auch noch jeder zustimmen und nicken und daraus kein Problem machen. Hosianna, dem Sohn Davids, rief das Volk. Es schien sich eigentlich alles so gut anzuhören. Die Menschen waren doch für Jesus. Eigentlich hätte nichts schieflaufen müssen. Doch es lief alles ganz anders. Anders, als ich mir das, als jeder von uns und anders, als sich vielleicht die Menschen dort das auch vorgestellt hätten. Warum? Weil Jesus dieses Bild über sich, das das Volk, das viele Menschen hatten, einfach auf den Kopf stellte, sprengte. Er war doch etwas zu krass. Etwas zu direkt. Manchmal haben wir auch so Bilder von Gott, von Jesus, wo wir uns Gott auch in gewisser Weise mit der Bibel zurechtstellen. Und Gott stellt dieses Bild komplett auf den Kopf, weil er vielleicht eine Aussage in der Bibel hinstellt und äußert, die uns überhaupt nicht passt, die wir am besten überlesen hätten. Und so eine Aussage möchte ich mit uns zusammen nochmal betrachten, in Johannes 6, ab Vers 53. Johannes Kapitel 6, ab Vers 53 bis 66. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch der, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist, der lebendig macht, der Geist ist's, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. In der islamischen Welt hat sich teilweise auch bis heute das Vorurteil aus der Zeit der Christenverfolgung gehalten, dass die Christen Kannibalen sind. Weil Christen, wie es hier im Text heißt, Fleisch und Blut im Gottesdienst essen. Und in den ersten 4 Jahrhunderten kam aufgrund dieser Textstelle immer wieder der Verdacht auf, dass die Christen kleine Kinder verspeisen würden und wurden deshalb auch dann deshalb verfolgt. Das ist natürlich nicht die Aussage, die dieser Text machen will. Und ich denke, heutzutage würde das auch keiner mehr so verstehen. Und trotzdem haben wir Menschen manchmal Vorurteile und falsche Ansichten über das Christentum. Oft liegt das daran, dass sie, wie wir vorhin gesehen haben, von Jesus etwas Falsches erwarten, wie diese Brot, Jesus nur als Brotgeber zu sehen oder Jesus nur als ein Vorbild, ein moralisches Vorbild. Als Jesus deshalb zu seinen Nachfolgern die Worte sagte, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Dann bekam er Widerstand. Dann bekam er ein Problem, weil Jesus hier einen Absolutheitsanspruch macht. Und das können und wollen viele Leute heute und konnten und wollten viele Leute damals nicht wirklich hören. Sie sagten zueinander, als sie so drüber nachdachten, wer kann diese harte Rede hören? Und viele verließen, heißt es in Vers 66, Jesus daraufhin. Viele waren enttäuscht, weil Jesus eben nicht gekommen war, um einfach nur ein Brotgeber oder Wunderheiler oder vielleicht ein Vorbild zu sein. Jesus geht es nicht um ein nettes Leben, das wir Christen haben sollten. Nicht um ein nettes Leben in dieser Welt, auch wenn wir das so oft leben, als wäre das das einzige Bestreben hier, dass es uns gut geht, dass wir entspannt sind, dass wir es bequem haben. Zwischen unserer Geburt und unserem Tod liegt eigentlich ja nur ein kleiner Teil. Manche werden 80, 90, vielleicht noch 100. Aber es bleibt ja nur ein winziger Teil. Deshalb, wer nicht an Jesus glaubt und das ewige Leben, der beraubt sich seiner Zukunft. Und das Zweite, wer nicht an Jesus und das ewige Leben glaubt, der wird sein Leben nicht mehr in der Verantwortung vor Gott leben. Das ist so ein wenig auch uns, behaupte ich mal, das Problem unserer Zeit, dass sich viele Menschen nicht mehr bewusst sind, dass sie ihr Leben einmal vor Gott verantworten werden müssen. Und es kommt dann natürlich sehr auf den Blickwinkel an. Als die amerikanischen Astronauten von der ersten Mondlandung zurückkehrten, erklärte der damalige US-Präsident Nixon, das ist das größte Ereignis in der Geschichte der Welt seit den Tagen der Schöpfung. Auf diese doch sehr gewagte Aussage erwiderte dann der bekannte Prediger Billy Graham, das hat der Präsident nicht richtig bedacht, denn die Geburt, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi sind das größte und bedeutendste Ereignis der Weltgeschichte. Also Jesus, der das Leben gibt, der das Leben ist, ist das bedeutendste Ereignis, ist das Ziel unseres Lebens. Und es beginnt eigentlich hier und heute, wenn wir Jesus als unseren Erlöser annehmen, der unsere Vergangenheit bereinigt und uns getrost in die Zukunft ausblicken lässt. Und deshalb sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ihn werde ich am letzten Tage auferwecken. Heute gilt unsere größte Sorge ja mitunter, und da gehöre ich wahrscheinlich auch mit ins Boot, unserem Körper. Wir gehen joggen oder in die Muckibude. Wir essen gesund, auch wenn es nicht schmeckt. Wir geben Milliarden für das Gesundheitssystem aus. Und an jeder Ecke findet man einen Schönheitssalon. Und das ist ja an sich alles schön und gut. Aber eigentlich hat sich da irgendwo das Verhältnis zu stark verschoben. Sicher, unser Körper ist wichtig Man sagt ja, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Aber eigentlich doch nicht so wichtig, dass wir alles dafür investieren müssten. Denn in der Auferstehung, nachher im Himmel, kriegen wir einen neuen Körper. Schlecht investiert. Oder zu viel. Also gehören Leib und Seele zusammen. Deshalb, so sehr wir uns um den Körper kümmern, sollten wir uns mindestens auch um unsere Seele kümmern. Zum Beispiel haben viele Krankheiten, mit denen wir uns heute herumschlagen, sehr oft keine körperliche Ursache, sondern sind das Resultat einer kranken Seele. Psychische Krankheiten haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. So viele Menschen, die keinen Sinn in diesem Leben mehr finden und keine Hoffnung auf ein neues Leben in Gottes Ewigkeit mehr haben, weil die Seele krank ist. Und da sagt Jesus, wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. In dem Sinne sind wir, wenn wir den Ausspruch so lesen, heutzutage auch sehr stark Individualisten, Alleingänger. Wir schaffen das schon selbst. Das ist uns wichtig. Aber trotzdem suchen wir Gemeinschaft. Und wir haben große Schwierigkeiten, Gemeinschaft zu leben. Es gibt viele Ehescheidungen, es gibt viele Beziehungskrisen. Und ich denke, Jesus hat uns hier einen sehr schönen Ansatz gegeben, an den wir uns auch beim Abendmahl erinnern. Das Abendmahl ist ein Zeichen der Vergebung. Dazu möchte ich noch eine Geschichte vorlesen eines Maori-Christen aus Neuseeland, der dazu mal Folgendes erzählte, als er am Abendmahl teilnahm und Folgendes erlebte. Als ich an den Tisch herantrat, wusste ich nicht, zu wem ich knien kommen würde. Da sah ich mich plötzlich an der Seite des Mannes, der vor wenigen Jahren meinen Vater erschlug und sein Blut getrunken hatte und dem ich damals den Tod geschworen habe. Nun denken Sie sich, was ich empfand, als ich plötzlich neben ihm kniete. Es überkam mich mit eine furchtbare Gewalt. Ich konnte es nicht aushalten und begab mich deshalb zurück zu meinem Platz. Als ich dort angekommen war, sah ich nach vorne, das Abendmahl, und glaubte, eine Stimme zu hören. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Dies überwältigte mich und ich setzte mich, und zugleich glaubte ich, eine andere Stimme zu hören, die sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da kehrte ich zurück an den Abendmahlstisch. Im Abendmahl erleben wir, was Jesus uns schenkt. Er schenkt uns einen Neuanfang, er vergibt uns unsere Schuld. Und nur vergebene Schuld schafft Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Jesus und auch Gemeinschaft untereinander. Nur vergebene Schuld schafft Gemeinschaft. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, sagt Jesus weiter, und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Durch Jesus werden wir leben. Wir bekommen nicht nur das ewige Leben, sondern wir bekommen durch Jesus auch einen Sinn im Leben, eine Perspektive im Leben, hier auf der Erde. Man sagt auch, Glaubenshilfe, sagte mal ein Theologieprofessor, ist Lebenshilfe. Glaubenshilfe ist Lebenshilfe. Es gibt uns neuen Lebensmut, es gibt uns neue Lebenskraft. Ein Leben mit Jesus schafft Freude. Mit Jesus haben wir ein erfülltes Leben. Und trotzdem würde jeder von uns hier zugeben, erspart uns ein Leben mit Jesus kein Leid. Erspart uns ein Leben mit Jesus keine Enttäuschung. Mir ist das bei der Vorbereitung dieses Mal auch so besonders wichtig geworden, was gerade zu Ostern so nah beieinander steht. Leid und Freude. Dass wir nur Freude haben können, weil jemand bereit war zu leiden, etwas dafür zu bezahlen. Das ist, was an Ostern passiert. Und es ist deshalb umso krasser, wenn man an die Menge zurückdenkt,
die innerhalb einer Woche sich komplett umgestellt hat. Auf der einen Seite Hosianna gerufen hat und auf der anderen Seite diesen Jesus ans Kreuz gehängt und verurteilt hat. Deshalb meine Frage an dich, an euch: Was für ein Bild, was für eine Person ist für dich Jesus? Was für eine Beziehung, was für einen Bezug hast du zu Jesus? Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir von Jesus überreich beschenkt sind. Wir haben durch sein Fleisch und durch sein Blut, durch sein Sterben und seine Auferstehung Vergebung unserer Schuld und wir haben das ewige Leben. Und das ist, wenn man das jetzt so vergleicht, das ist keine harte Rede. Das ist eine wunderbare Rede. Eine Rede, die mich, die dich herausfordern soll und die eine neue Perspektive im Leben geben soll. Eine Perspektive, die uns auch zeigt, dass wir uns nicht zu sehr an das Hier und Jetzt klammern sollten, sondern einen Ausblick nach vorne geben soll. Ich habe in der letzten Woche, das Spiel habe ich ja schon gezeigt oder mit euch gespielt, in der letzten Woche mit der 5. Klasse das apostolische Glaubensbekenntnis durchgenommen. Und ich finde, dieses Glaubensbekenntnis gibt unseren Glauben sehr schön wieder und fasst diese Osterzeit auch sehr gut zusammen. Und ich möchte das zum Abschluss nochmal lesen. Ihr könnt gerne mitlesen, mitdenken. Ich lese das zum Abschluss laut vor und schließe damit ab. Genau, da war ich zu schnell. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn unseres Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.